Deutschlandfunk, der Tag.
Hallo.
Moin, moin, Herr General, Hauptmann hier.
Servus.
Ich würde Sie hinzufügen, wenn Sie möchten.
Ja, na klar.
Alles klar.
Sie treten nun der Konferenz bei.
Es klingt wie eine ganz normale Videokonferenz, wie sie hunderttausendfach täglich in Deutschland vorkommt, ist aber seit Freitag die Staatsaffäre. Hochrangige Bundeswehroffiziere besprechen Einsatzszenarien für den Taurus, heimlich mitgehört und veröffentlicht von Russland.
Ja, schönen guten Tag zusammen. Ja, ich wollte mal einmal ganz kurz, dass wir uns vorher, ja nicht im Sinne von wer was sagt, aber dass wir uns kurz mal so abstimmen und dass wir insbesondere auch hier die beiden wissen, wie das Ganze entstanden ist. Weil wenn man hört, der Verteidigungsminister will mal wirklich auch wirklich tief in Taurus einsteigen.
Ich finde, die Offiziere haben das getan, wofür sie da sind, sich Gedanken zu machen über verschiedene Szenarien, ohne in irgendeiner Weise irgendetwas zu planen. Wir haben auch keinen Zweifel daran gelassen, dass es kein grünes Licht weder von mir noch vom Kanzler zu einem Einsatz von Taurus gegeben hat und gibt.
Das war der Verteidigungsminister Boris Pistorius. Er nimmt seine Offiziere vorerst in Schutz. Aber was lässt sich aus dem Gespräch herauslesen und welche politischen und sicherheitstechnischen Fragen stellen sich jetzt? Besprechen wir gleich alles. Außerdem sprechen wir gleich darüber. Die Suche nach den beiden mutmaßlichen RAF-Terroristen Staub und Garwig und die Frage, wie konnte es sein, dass drei Terroristen so lange unentdeckt geblieben sind? Auch ein Thema in der Tag im Deutschlandfunk an diesem Montag, den 4. März 2024. Ich bin Philipp May. Hi. Stefan Detjen, Chefkorrespondent im Hauptstadtstudio, ist jetzt in der Leitung. Hallo Stefan.
Hallo Philipp.
Stefan, wie oft hast du diese 38 Minuten WebEx-Konferenz jetzt gehört seit Freitagabend?
Ich habe die einmal in Ruhe durchgehört und habe mir Notizen gemacht und wir haben uns über ein künstliches Intelligenzprogramm haben wir uns einen schriftlichen Ausdruck davon machen lassen, so dass ich das auch nochmal nachlesen konnte, was da genau gesagt wurde.
Ah, okay. Ich habe sie mir jetzt auch gerade nochmal einmal angehört und ich denke, wir sollten, auch wenn wir jetzt schon das ganze Wochenende berichtet haben, trotzdem noch einmal mit dem Inhalt starten, was da genau besprochen wurde. Es war kein konspirativer Plan hoher Militärs hinter dem Rücken des Kanzlers zur Bombardierung der Krimbrücke, so wie von Russland dargestellt. Das können wir schon mal sagen. Aber was war es genau? Was wurde da besprochen?
Naja, das war eine Besprechung. Man muss ja zunächst mal sagen, die fand am 17. Februar statt. Ist ja auch schon eine Zeit lang her. Aber das ist ein paar Tage gewesen, bevor der Bundeskanzler dann in die Öffentlichkeit gegangen ist und gesagt hat, dass er den Taurus nicht in die Ukraine liefern will. Und zwar mit einer gewissen Vorbereitung. Da wurde vorher von Fraktionschef Mützenich gesagt, der Kanzler wird sich jetzt erklären. Da hat es also hinter den Kulissen Vorbereitungen, Abstimmungen gegeben. Und das ist nicht ausdrücklich klar, aber ich vermute, dass auch das, was wir da durch diese russische Abhöraktion mitbekommen haben, jetzt, dass das Teil dieser Vorbereitungen war. Was konkret stattgefunden hat, war eine Vorbereitung des obersten Luftwaffengenerals, des Luftwaffeninspekteurs Ingo Gerhards mit drei Offizieren, alle drei Experten für diesen Marschflugkörper Taurus. Und Gerhards hat die zusammengerufen und dann auch ziemlich klar erklärt, worum es da geht.
Aber jetzt will ich auch mal Kamera Zenske, Florstedt, einfach von euch mal euer Picture sehen und hören, einfach jetzt auch mit Blick auf eine mögliche Lieferung an die Ukraine.
Also, darum geht's. Ich will mal euer Picture, da wird viel in so Anglizismen geredet, also ich will mal euren Eindruck haben, wie wäre das denn mit so einer möglichen Lieferung? Und dann werden verschiedene Handlungsoptionen teilweise ziemlich detailliert durchdekliniert.
So, und jetzt wissen wir, der Kanzler hat mittlerweile Nein gesagt danach und er hat ganz konkrete Vorbehalte auch genannt. Und zwar vor allen Dingen, deutsche Soldaten dürfen nicht beteiligt sein und das können nicht gewährleistet werden. Wird diese Besprechung genau diesen Vorbehalten gerecht?
Ja, ich glaube, es gibt verschiedene Vorbehalte und die kommen alle in irgendeiner Form vor. Einer der stärksten Vorbehalte ist ja, die Ukrainer könnten damit etwas machen, was möglicherweise die Situation unkontrolliert eskalieren lässt. Und auch das spielt eine Rolle. Das ist vielleicht, um da gleich drauf zu kommen, auch der heikelste Punkt in diesem ganzen Gespräch, wo es nämlich um diese Kertschbrücke, um die Brückenverbindung zwischen dem besetzten Festland und dem von russischen Truppen besetzten Krim-Halbinsel geht. Und Das ist der Teil, wo auch die russische Propaganda nun behauptet, du hast das eben gesagt, da werden konkrete Angriffspläne geschmiedet. Und es ist in der Tat so, also da gibt es eine Passage, wo die Soldaten sagen, wir wissen, die Ukrainer haben ein Interesse daran, diese Brücke rauszunehmen. So formulieren sie das, diese Brücke zu zerstören. Und sie machen dann auch klar, dass sie geprüft haben, was man mit dem Taurus anfangen könnte dazu.
Gerne nochmal schnell ergänzen wegen der Brücke, weil wir die uns intensiv angeguckt haben. Und die Brücke ist leider aufgrund ihrer Größe wie ein Flugplatz. Das heißt, es kann durchaus sein, dass ich dafür 10 oder 20 Flugkörper brauche.
Sie haben 12 geschätzt, wenn er da, wo sie aufklappt, wenn er die Pfeiler nimmt.
Ja, und selbst der Pfeiler, da machen wir unter Umständen nur ein Loch rein. Und dann stehen wir da.
Ja, also da wurde ja konkret gesagt, wir machen da ein Loch rein und so. Mhm. Aber wenn man das im Kontext dieses Gesprächs anschaut, dann ging es darum, wirklich die Handlungsoptionen aufzulegen. Und das ist das, was Soldaten, und das kann man da mustergültig in diesem Gespräch sehen, in einer Beratungssituation mit der Politik machen. Sie stellen der Politik dar, welche Möglichkeiten sie hat, was machbar wäre, unter welchen Voraussetzungen. Und dann wird immer wieder deutlich, dass sie sagen, das müssen wir dann aber von der Politik einen Auftrag kriegen, was damit zu tun ist. Und so ist das auch mit dieser Brücke. Das ist ja eine politisch diskutierte, relevante Frage. Könnte dieser Marschflugkörper dazu eingesetzt werden? Unter welchen Voraussetzungen könnten Ukrainer den benutzen, um diese Brücke zu zerstören? Und da hören wir nun, die Bundeswehr, die verantwortlichen Soldaten haben sich dazu konkrete Gedanken gemacht, um dann in der Beratungssituation auch sagen zu können, wie wir das gehört haben, ja, das wäre möglich. Man bräuchte aber viele Marschflugkörper dazu, sonst schießt man da eben nur ein kleines Loch in den Brückenpfeiler.
Eine weitere Frage war ja dann eben auch diese Frage, könnte die Bundesrepublik diese Taurus-Marschflugkörper liefern, ohne dann zum Beispiel bei der Zielsteuerung direkt involviert zu sein?
Ja, und das ist ein wirklich interessanter Teil. Da geht es dann sehr ins Detail und man versteht da einiges drüber. Das ist auch alles nicht ganz neu und ich gehe davon aus, alle Russen wussten das. Und wer sich intensiv mit diesen Technologien beschäftigt, auch als Journalist, der konnte das alles wissen. Aber das wird dann nochmal durchdekliniert. Also es geht darum, dass dieser Marschflugkörper teilweise bei der Bundeswehr ist. Es geht darum, dass so eine Lieferung möglicherweise aber auch von der Herstellerfirma im bayerischen Schrobenhausen erfolgen würde. Und dann gibt es einen besonders komplizierten Teil, das wussten wir alles, das ist sozusagen die Fütterung dieses Marschflugkörpers mit Daten. Da geht es einerseits darum, die Zieldaten sehr präzise einzugeben. Wenn man das gut macht und gute Daten hat, dann trifft dieser deutsche Marschflugkörper Taurus ausgesprochen exakt auf bis zu 3 Meter, kann man den über hunderte von Kilometern punktgenau ins Ziel steuern. Und dann hat er eine zweite besondere Fähigkeit, die auch größer ist als die von den Franzosen und den Briten gelieferten Marschflugkörpern. Er ist besonders gut in der Lage, gegnerische Luftabwehr zu umfliegen, indem man ihm die Daten einfüttert, wo die entsprechenden Radarstellungen und die Abschussstationen gegnerischer Flugabwehr sind. Und dann manövriert sich dieser Marschflugkörper in ganz niedriger Höhe dicht am Boden auf sein Ziel zu. Und da wird nun diskutiert, wie könnten diese Daten in diesen Marschflugkörper in der Ukraine gebracht werden. Und da geht es zunächst gar nicht darum, ob da deutsche Soldaten da sind, sondern es wird diskutiert, könnten diese Daten vom deutschen Luftwaffenstützpunkt in Büchel, wo die für die Bundeswehr verarbeitet werden, über Datenleitungen in die Ukraine gebracht werden. Und die Soldaten ahnen dann schon, das könnte von der Politik eine rote Linie sein, eine direkte Datenverbindung über die Zieldaten transportiert werden. Das könnte dann eine zu unmittelbare Beteiligung an einem solchen Kriegseinsatz sein. Dann werden andere Möglichkeiten diskutiert. Also könnte man das machen, dass man deutsche Soldaten in die Herstellerfirma nach Schrobenhausen, nach Bayern schickt und die dort dann die Daten einspeisen, aber formal kommen die Daten von der Herstellerfirma. Es wird auch diskutiert, ob man die Daten auf einem Stick wahrscheinlich dann mit einem Auto durch Polen in die Ukraine stundenlang fahren könnte und sie dort übergeben könnte. Und dann kommen die aber zum Ergebnis, das ist alles eigentlich nicht machbar. Das wären Umgehungen und das wird dann sehr deutlich gemacht.
Aber ich glaube, eine irgendwie geartete Versuch einer Zwischenlösung, stell dir mal vor, das kommt an die Presse. Wir haben unsere Leute in Schrobenhausen oder wir fahren irgendwie mit dem Auto durch Polen. Das sind, glaube ich, beides keine akzeptable Lösung.
Und nochmal, das muss man sich vor Augen führen, da geht es nicht darum, dass die sagen, da könnte jetzt was an die Presse kommen, was wir tatsächlich machen, sondern das ist die Überlegung, wenn wir der Politik empfehlen würden oder sagen würden, das wäre gangbar. Wir schicken unsere Leute nach Schrobenhausen oder fahren diese Daten mit dem Auto in die Ukraine. Das wäre nicht akzeptabel. Man stelle sich vor, das käme an die Presse. Und sie kommen dann eben zum Ergebnis, das können wir der Politik nicht wirklich empfehlen.
Okay, aber Sie sagen am Ende auch, es ginge schon durchaus der Ukraine, die Marschflugkörper zu liefern. Man müsste dann aber ukrainische Soldaten schulen in Deutschland. Das wäre im Prinzip deren Lösung gewesen.
Genau, da ist das Ganze ein bisschen widersprüchlich. Es geht einerseits darum, um dieses Szenario, und da kann man sich denken, wie so Soldaten ticken, die so eine hochpräzise, tolle Waffe haben und die davon ausgehen, was muss man denn tun, damit die wirklich zu ihrer ganzen Entfaltung kommt, damit die optimal eingesetzt werden kann. Und da wären eben Transferleistungen, insbesondere dieser Daten, möglicherweise dann auch mit deutschen Soldaten vor Ort möglich. Da kommt man eigentlich kaum drumherum zu einer Erkenntnis, die Sie dann sehr knapp so ausdrücken.
Beteiligt ist beteiligt. Und ich glaube, über die Hürde werden wir nicht drüber kommen.
Also beteiligt ist beteiligt, ja, irgendwie. Aber das bezieht sich eigentlich, wenn, so wie ich das verstanden habe, jedenfalls darauf, diesen Marschflugkörper optimal einzusetzen. Und dann werden auch dazu wieder Alternativen diskutiert. Und die haben was mit Ausbildungszeiten zu tun. Ja, wenn wir uns ein halbes Jahr Zeit nehmen, um die Ukrainer auszubilden, dann könnten die das möglicherweise auch besser selber tun oder kürzere Ausbildungszeiten, aber dafür in Kauf nehmen, dass diese Waffe weniger präzise schießt, dass sie nicht so punktgenau eingesetzt werden kann.
Okay.
Insofern in der Tat, man kann daraus hören, es gibt schon auch Möglichkeiten, ganz klar, diesen Marschflugkörper der Ukraine zu übergeben. Es wird auch darüber gesprochen, dass da möglicherweise britische Soldaten in der Ukraine unterstützend tätig sein könnten. Also der könnte dahin gehen, entweder unter Inkaufnahme von Präzisionseinbußen oder unter Zuhilfenahme von Briten, aber dann jedenfalls ohne diese heikle Bundeswehrbeteiligung.
Guter Punkt, den du da ansprichst. Da wird ja relativ unverhohlen drüber geredet, also dass die Briten Leute vor Ort hätten, um den Einsatz der von ihnen gelieferten Marschflugkörper zu überwachen. Storm Shadow haben die ja dort. Auch davon, dass viele Männer in Zivil mit amerikanischem Akzent, ich glaube, so wurde es genannt, vor Ort sind. Olaf Scholz ist ja schon stark dafür kritisiert worden, dass er überhaupt Andeutungen in diese Richtung gemacht hat. Ist das nicht zumindest sicherheitstechnisch relevant? Oder kann man davon ausgehen, auch das wissen die Russen sowieso schon längst selbst?
Also ich würde mal sagen, das wissen die Russen längst. Darüber wurde immer wieder gesprochen. Davon gingen eigentlich alle aus, die sich da auskennen. Das wird auch so geschildert, als sei das da ein mehr oder weniger offenes Geheimnis. Aber trotzdem, das ist ja jetzt auch einer der Kritikpunkte der Opposition für die Verbündeten, über die hier, wie du es jetzt sagst, auch gesprochen wird. Vor denen steht die Bundeswehr da jetzt natürlich ziemlich blamiert da.
Ja, allerdings. Noch eine Frage, die mich interessiert. Wenn Militärs untereinander reden vor einem Briefing, das sie der Politik geben müssen, in diesem Fall dem Verteidigungsminister, ist ja auch die Frage, wie kommt die Politik weg? Wie kommt der Verteidigungsminister weg, der Bundeskanzler eventuell?
Ja, das ist ganz lustig. Das ist auch was, was wir wissen. Da gibt es eine kurze Bemerkung, wo gesagt wird, naja, redet mal mit dem, der Gerhards, der Chef, der weiß gar nicht, ob er bei diesem Briefing dabei sein kann, weil er möglicherweise zu einem Termin im Bundestag muss. Und sagt, aber ihr könnt ja gut mit dem reden, das ist ein cooler Typ, anders, so formuliert er das dann als seine Vorgängermodelle. Also der Pistorius ist beliebt bei der Truppe. Ich finde fast interessanter die Frage, wie kommen diese Militärs dabei weg? Und wenn wir das nochmal sagen können, ich finde, als ich das gehört habe, war mein erster Eindruck, das ist fast ein Musterfall. Das kann man mal in Schulen vorspielen, weil man daran ablesen kann, wie Rollenverständnisse sind. Eben diese Soldaten, die sich auf eine Beratungssituation vorbereiten.
Im Prinzip genau das Gegenteil von dem, was Russland jetzt der Bundesrepublik vorwirft, beziehungsweise der Luftwaffe, dass es da irgendwie einen Plan gegeben hat, sich über den Kanzler hinwegzusetzen. Eigentlich ist das genau das Gegenteil.
Absolut. Ja, also ich habe mir auch gedacht, also wenn der Putin das hört, also der könnte daraus lernen, wie eine gute Interaktion zwischen Militär stattfindet. Nach allem, was wir wissen über das russische Militär, sind die in der Lage, nur zu handeln, indem sie Befehle von oben kriegen. Die aber dann, weil sie dem Militär keine Freiheiten lassen, Optionen zu entwickeln und vorzulegen, die dann eben entsprechend schlecht informiert sind, diese politischen Vorgaben. Hier wird eben durch diese klare Rollenverteilung eine Situation hergestellt, das Militär entwickelt Optionen und weiß aber die ganze Zeit, und das wird immer wieder deutlich in diesem Gespräch, dass am Ende politische Vorgaben kommen müssen. Die Politik entscheidet und es gibt wirklich keinen Hinweis darauf, dass das Militär da eine eigene Agenda hat, dass die da irgendwie in irgendeine Richtung was drängen oder pushen wollen, wie wir das gehört haben. Diese Option, naja, man könnte da vielleicht ein bisschen tricksen, die wird sofort verworfen dann wieder. Und insofern dürfte das Ergebnis gewesen sein, man hat dem Verteidigungsminister und der dann wahrscheinlich dem Kanzler irgendwann gesagt, ja, so kannst du diesen, unter diesen Umständen könnten wir diesen Taurus liefern, aber wir bewegen uns da eben, wie das auch immer wieder zum Ausdruck kommt, nah an einer Beteiligungsschwelle. Und das wissen wir, das ist die Schwelle, die Olaf Scholz nicht überschreiten will.
So, Stefan, jetzt könnten wir uns natürlich auf die Schulter klopfen und uns darüber freuen, dass wir so ein staatspolitisch verantwortliches Militär haben. Und hiermit wäre das Gespräch beendet. Aber so ist es ja nicht. Allein die Tatsache, dass sich höchstrangige Generäle, also immerhin der Generalinspekteur der Luftwaffe, ist dabei so leicht abhören lassen, das ist ja dann doch schlimm genug. Naja, wie konnte es dazu kommen?
Das wissen wir noch nicht. Ja, das wissen wir noch nicht. Wir wissen, es sind mindestens ein Teilnehmer ist per Telefon zugeschaltet worden. Ich weiß im Moment allerdings noch nicht mit Sicherheit, wer das war. Ja. Wir haben gehört, einer von denen saß in Singapur in einem Hotel, der war da auf einer Dienstreise gewesen. Dann hören wir am Anfang wieder diese Zuschaltungen zustande kommen. Einer ist über Telefon eingeschaltet worden. Wir wissen, die Bundeswehr hat ihr Online-Konferenzsystem WebEx genutzt. Das ist ein System, das kennen wir, weil die Bundesregierung auch immer wieder Briefings mit Journalisten oder Hintergrundgespräche mit Journalisten über dieses System macht. Und man kann sozusagen rein über dieses System kommunizieren. Dann gibt es da eine sogenannte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die an sich eine offenbar als gesichert angesehene Kommunikation erlaubt. Aber man kann sich eben auch zusätzlich von außen über eine Telefon- oder Handyverbindung in solche WebEx-Schalten einwählen. Und das ist offenbar passiert. Aber wir wissen im Augenblick noch nicht, wer hat das gemacht? Aus welchen Gründen ist das geschehen? Das wird jetzt aufgeklärt und ich vermute, da kriegt dann am Ende jemand ziemlich den Kopf gewaschen und ich würde mich auch nicht wundern, wenn es da personelle Konsequenzen gibt. Es gibt noch einen anderen kritischen Punkt, der eigentlich noch sonst nicht aufgegriffen worden ist, der mir aber auffiel. Was mich total gewundert hat, ist, dass dieses Briefing des Bundesverteidigungsministers jetzt bzw. am 17. Februar erst stattfindet. Monate, gutes halbes Jahr, nachdem die Diskussion über diese Taurus-Lieferung angefangen hat. Das wird seit Monaten wird das diskutiert und ich wäre eigentlich fest davon ausgegangen, in den Schubladen des Bundesverteidigungsministers von Boris Pistorius liegen diese Informationen längst. Der hat diese Briefings längst. Der hat das längst seinen Leuten gesagt, passt mal auf, das kann jederzeit sein, dass der Kanzler entscheidet, dass wir als Bundesregierung entscheiden, wir wollen das Ding liefern. Brieft mich mal, bereitet das mal alles vor. Das findet eigenartigerweise, muss ich sagen, jetzt erst statt. Und das lässt dann auch wieder auf eine politische Motivation schließen, dass man das Thema sich wirklich vom Leib halten wollte und dass man eigentlich entschlossen war, diesen Taurus nicht zu liefern.
Stefan, am Ende wird es Russland mit dieser unverhohlen, ziemlich unverschlüsselten Veröffentlichung ja wahrscheinlich zum einen darum gegangen sein, Deutschland bloßzustellen, aber zum anderen eben auch die Taurus-Lieferung für Scholz im Prinzip endgültig komplett zu verunmöglichen. War das in diesem Sinne erfolgreich, weil die politische Debatte jetzt nochmal eine Wendung genommen hat?
Also für Russland ist, das wissen wir, ist alles ein Erfolg, was irgendwie stört. Was Abläufe in der Demokratie stört, was demokratische Kommunikationen stört, was Vertrauen stört. Und das ist denen sicherlich gelungen. Es sind jetzt alle möglichen Spekulationen im Raum. Die Politik beschäftigt sich mit sich selbst. Die Opposition greift den Verteidigungsminister, den Kanzler an. Also dieses Störmanöver ist schon mal gelungen. Ich glaube nicht, dass die Russen durch diese Abhöraktion etwas erfahren haben, was sie noch nicht erfahren haben. Aber den Eindruck, den sie mit diesem Material, auch den Tönen, die wir jetzt gehört haben, versuchen zu erwecken, da hätten also deutsche Militärs jetzt schon eifrig den Taurus-Einsatz geplant, den werden sie in sozialen Medien sicherlich weiter streuen. Das wird sicherlich auch seinen Resonanzraum finden. Auch wenn das Gespräch eigentlich, und da muss man nicht mal so genau hinhören, da muss man es einmal durchhören, genau das Gegenteil beweist. Es sind eben keine konkreten Planungen. Und wenn das Ergebnis auch zeigt, am Ende steht die Entscheidung, diesen Taurus nicht zu liefern. Aber was wir da sehen, ist natürlich ein eindrucksvolles Beispiel für diese Informationskriegsführung, die unsere Zeit und die Auseinandersetzungen, militärische, aber auch politische Auseinandersetzungen zwischen den großen Machtblöcken in Zukunft immer mehr prägen werden.
Stefan, danke dir.
Danke, Philipp.
Es klingt wie eine Bedrohung aus einer fernen Zeit, aber seit einer Woche reden wir wieder drüber. Und zwar zu Recht. Die RAF. Seit der Festnahme von Daniela Klette am Dienstag läuft nun die Fahndung nach ihren beiden mutmaßlichen Komplizen, Ernst-Volker Staub und Burkhard Garwick, auf Hochtouren. Seit über 30 Jahren sind sie untergetaucht. Wobei das nach allem, was wir nun wissen, eigentlich ein ziemlich großes Wort ist, untergetaucht. Denn sie lebten offenbar mehr oder weniger mitten unter uns, mitten in Berlin. Holger Schmidt ist ARD-Terrorismusexperte, der sich auch sehr viel mit der RAF befasst hat. Und jetzt ist er in der Leitung. Hallo Holger.
Hallo, grüß dich.
Weil Terrorismus in den letzten Jahrzehnten ja meistens hieß Terror von rechts, Stichwort NSU oder islamistischer Terror, nimm uns doch nochmal mit in die Zeit. Du bist Jahrgang 71, der sogenannte Deutsche Herbst war 1977. Was passierte damals und wie fühlte sich diese Bedrohung durch die RAF damals an?
Also die Rote Armee-Fraktion ist ungefähr so alt wie ich. Die hat sich ein bisschen vor 1971 gegründet. Dann gab es eine ganze Reihe von Anschlägen. Ich glaube, da ist einiges ja drüber bekannt. Das Terrorjahr 1977, das hat man, glaube ich, vor Augen. Erst die Ermordung des Generalbundesanwaltes Buback, dann der Mord am damaligen Dresdner Bankchef Jürgen Ponto, dann die Entführung des Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleyer. Alle diese Taten, extrem brutale, sehr aufsehenerregende Morde bei der Ermordung von Buback und bei der Entführung von Hans-Martin Schleyer sind jeweils auch Justiz- bzw. Polizeibeamte wirklich niedergemetzelt worden bei den entsprechenden Taten. Hans-Martin Schleyer ist hinterher ermordet worden. Eine Lufthansa-Maschine ist entführt worden. Also da wirklich war wirklich eine ganze Menge los. Es war die sogenannte zweite Generation der Roten Armee-Fraktion, die diese Taten 1977 verübt hat. Und dann, um jetzt mal ein bisschen nach vorne zu springen, gab es nochmal eine Anschlagswelle rund um 1989, 90, darunter die Ermordung des damaligen Vorstandssprechers der Deutschen Bank, Alfred Herrhausen. Das war so der Punkt, der mich dann extrem für dieses Thema interessiert hat, weil ich mit Alfred Herrhausen, ich war damals genau im Abitur und hatte mich sehr mit seinen neuen Ideen für eine Entschuldung der Dritten Welt beschäftigt, fand das unglaublich faszinierend und habe überhaupt nicht verstanden, warum jemand ermordet wird, der positive Gedanken rund um eine Entschuldung der Dritten Welt und ein bisschen anderes Verständnis von Kapitalismus hat, warum der ermordet wird von Menschen, die sagen, dieser Kapitalismus und dieser Imperialismus, die sind ja ganz furchtbar. Also so ein bisschen der Gedanke, also wenn es ein falscheres Opfer hätte geben sollen als Alfred Herrhausen, mir wäre es nicht eingefallen. Und deswegen wollte ich verstehen, schon seitdem eigentlich, was ist das da für eine seltsame Ideologie und wie kann man die Überheblichkeit haben zu sagen, man löst diese ganze Geschichte mit Morden.
Und der Mord von Alfred Herrhausen Ende der 80er, du hast es gesagt, der wird jetzt schon der dritten Generation der RAF zugerechnet und Daniela Klette, die wird eben auch dieser dritten Generation zugerechnet. Man weiß eigentlich bisher gar nicht so viel über diesen Kreis. Wofür sind sie genau verantwortlich?
Also wenn wir es nochmal von hinten aufzäumen und sagen, dass die Rote Armee-Fraktion sich 1998 aufgelöst hat und wir das Ganze schon geschichtlich betrachten können, weil völlig klar ist, da sind sich alle Ermittler, auch alle Historiker der jüngeren Geschichte sind sich einig, diese RAF, das ist Geschichte. Alle, die da mitgemacht haben, sagen auch selber, das ist vorbei. Und dann fällt trotzdem auf, dass in der ersten Generation von Andreas Bader, Ulrike Meinhof, Gudrun Enslin sind da wichtige Namen und der zweiten Generation, Christian Klar, Brigitte Mohnhaupt beispielsweise, dass da viel, viel mehr Klarheit für sowohl für die Historiker als auch für die Justiz besteht darüber, welche Personen da dabei waren. Nicht ganz so viel Klarheit, wer was genau getan hat, wer was mit eigenen Händen getan hat, aber jedenfalls eine sehr klare Vorstellung, wer die jeweiligen Kommandos waren, die die einzelnen Taten begangen haben. Und in der dritten Generation, da wird das sehr, sehr nebulös und es fällt auf, dass die Taten eigentlich auch ganz anders sind als bei der zweiten Generation, die mit sehr klaren Planungen und sehr klaren Aufgabenverteilungen ihre Taten vorbereitet hat. Die Taten der dritten Generation, die sind erstens sehr unterschiedlich. Da ist zum Beispiel die Ermordung von Gerold von Braunmühl dabei, einem Spitzendiplomaten des Auswärtigen Amtes, der ist in einem Vorort von Bonn mehr oder weniger auf offener Straße auf dem Weg nach Hause einfach erschossen worden. Also so in der Begegnung, wie man es aus dem Mafia-Film kennt, auf der Straße. Das ist völlig anders gewesen als die Anschläge zuvor, die sich auf Fahrzeugkolonnen gerichtet haben, die einfach viel aufwendiger geplant waren. Es hat verschiedene Anschläge gegeben, die im Vorbereitungsstadium fehlgeschlagen sind, auch Sprengstoffanschläge. Und das hat die sehr, sehr spektakuläre Explosion in dem Neubau des Gefängnisses im südhessischen Weiterstadt gegeben. Da ist ein richtig großer Gefängnisneubau mit sehr viel Sprengstoff wirklich in Schutt und Asche gelegt worden. Also das sind sehr unterschiedliche Taten gewesen. Aber eben auch ganz krasse Mordanschläge wie der auf Alfred Herrhausen mit einer Autobombe, der technisch auch so war, dass man auch gesagt hat, das passt eigentlich gar nicht zu dem Improvisierten der anderen Taten. Also für die dritte Generation gibt es viele, viele, viele Fragezeichen.
So, und jetzt kommen wir nochmal zu dem Punkt, den ich anfangs schon erwähnt habe. 30 Jahre, über 30 Jahre konnten Daniela Klette und ihre mutmaßlichen Komplizen Ernst Volker Staub und Burkhard Garweg, die immer noch nicht gefasst sind, unentdeckt bleiben. Was ich ja so erstaunlich finde, ist, dass sie sich ja gar nicht versteckt hat. Die hat ja sogar unter falschem Namen natürlich ein Facebook-Profil, ist beim Karneval der Kulturen in Berlin mitgelaufen. So, und jetzt haben wir den Fall, dass ein kanadischer Datenexperte ein paar Monate bevor sie jetzt von der Polizei gefasst wurde, für einen Podcast in 30 Minuten über eine Bilderkennungssoftware diese Frau, die da unter falschen Namen Capoeira macht und im Kulturkarneval der Kulturen mitläuft, der Terroristin zuordnen konnte.
Fairerweise jetzt, um hier ein ganz kleines bisschen das LKA Niedersachsen und das BKA in Schutz zu nehmen, vor 30 Jahren wussten wir nicht ansatzweise, was KI sein könnte. Vor drei Jahren war das überhaupt nicht vorstellbar, sowas in der Kante. Das ist eine technische Entwicklung, die hat in diesen, man kann wirklich sagen, Monaten den großen Durchbruch. Deswegen,
also so wie wir über ChatGPT gesprochen haben im Prinzip jetzt.
So, das ist total faszinierend, aber ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, schon vor einem Jahr war das eigentlich in dieser Dimension nicht vorstellbar, vor zweien jedenfalls auf gar keinen Fall.
Und deswegen haben wir jetzt auch diese Duplizität der Ereignisse sozusagen.
Die Polizei ist durchaus auch fasziniert davon, ist mein Eindruck, was da geht. Und das ist dann nur bei unserer deutschen Polizei so. Und das hat auf eine gewisse Weise auch was total Gutes, dass man da erstmal sorgfältig prüft, dass man erstmal guckt, ist das datenschutzrechtlich alles in Ordnung? Dürfen wir das? Können wir das vor Gericht auch wirklich verwerten? Wir stellen uns das so selber als Rechercheure immer so vor, warum sind die so blöd und versuchen nicht irgendwas und fangen mal an zu googeln. Ganz einfach, weil die alles, was sie tun, für einen rechtsstaatlichen Prozess so dokumentieren müssen, dass es nicht hinterher vor Gericht in sich zusammenbricht, weil irgendein kluger Anwalt sagt, das durftet ihr nicht und es war verfassungswidrig. Die versuchen das wirklich sauber zu machen, deswegen sind sie manchmal langsamer. Im Ergebnis hat's ja geklappt, würde ich sagen. Aber Top. Kommen wir doch nochmal zu dieser Frage, wie geht der Alltag?
Ja.
Wenn wir uns angucken, wie Menschen, die untergetaucht sind, und da gibt es ja auch noch andere Beispiele, zum Beispiel die der drei NSU-Terroristen Beate Zschäpe, Uwe Bönhardt, Uwe Mundlos. Da sind es zwar nicht 30 Jahre gewesen, aber da sind es ja auch mehr als 10 Jahre gewesen, dass die wirklich einen Alltag in einem in Anführungszeichen Untergrund gehabt haben. Und jetzt muss aus unterschiedlichen Gründen, muss dieser Alltag viel trivialer sein, als wir uns das so vorstellen. Erstens, weil es ein Mensch überhaupt nicht aushält, 24 Stunden am Tag sich so zu verhalten wie, ich weiß nicht, irgendwie Gollum im Herr der Ringe, der immer irgendwie nur so als Schattengestalt irgendwie um die Hausecken huscht und irgendwie versucht, sich zu verbergen, sondern du musst ja aus einer Reihe von Gründen einen Alltag haben, weil du erstens sonst durchdrehst, weil du zweitens auch sowas wie eine Erholungsphase brauchst, weil du ja irgendwie leben musst. Und das sehen wir auch bei der Durchsuchung dieser Bauwagensiedlung in Berlin, in der die Ermittler ja relativ sicher sind, dass Garweg dort in Friedrichshain eine Zeit lang sich aufgehalten haben soll, wahrscheinlich sogar bis vor relativ kurzer Zeit. Das ist natürlich ein Milieu, da sind die Leute unterschiedlich in ihrem Leben, aber eines vereint sie, aber allemal mit den Bullen würde man keinen Ton reden. Und man würde eher noch versuchen, die Polizei am Betreten des Geländes zu hindern, wenn hinten jemand rausfliehen will, als dass irgendjemand hingehen würde, für irgendeine Belohnung oder irgendeinen Hinweis eine Genossin oder einen Genossen zu verraten. Und das war eigentlich immer auch die These der Ermittler. Die müssen wo sein, wo es Menschen gibt, die nicht fragen, die nicht plaudern. Da muss es Menschen geben, die auch eine ärztliche Versorgung gewährleisten können. Da muss es Menschen geben, die ihnen einen sozialen Rückhalt geben, weil sonst halten die das ja gar nicht aus. Und das Geld, das sie erbeutet haben, das muss eben dazu dienen, entweder ihr eigenes Leben oder das Leben einer Kommune oder wie auch immer so zu finanzieren, dass sie eben über die Runde kommen. Und deswegen waren die Ermittler eigentlich auch immer sicher, früher oder später wird es schiefgehen. Zum Beispiel an dem Punkt, dass jemand so schwer erkrankt und wenn es da wirklich dann um Leben und Tod in medizinischer Behandlung Verhandlungen geht, dann wird es sehr wahrscheinlich nicht mehr gut gehen, mit falschen Papieren zu versuchen, die Krankenkasse zu einer umfangreichen Therapie zu bewegen. Und das haben wir auch früher bei Randfiguren der linksterroristischen Szene immer wieder erlebt, dass es da dann auch so Abbrüche gab, wenn eine schwere persönliche Krise kam, dass Menschen sich dann auch gelöst haben und gesagt haben, so, das geht jetzt alles nicht mehr und ich muss mich jetzt offenbaren, ich halte dieses Leben nicht mehr aus.
Glaubst du, es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis Garwig und Staub gefunden werden?
Ja, also insbesondere bei Burkhard Garwig glaube ich, es ist wirklich nur noch eine kurze Frage der Zeit. Vielleicht nicht von Stunden, aber vielleicht nicht von sehr vielen Tagen, wäre so meine Prognose. Denn wenn wir uns diese allerneuesten Bilder anschauen, wie er da sitzt mit seinen Hunden, wie er da sitzt mit einem Teller Nudeln an einem Tisch, da denke ich, in diesen Bildern, da ist so viel, was eigentlich eine ganze Reihe von Leuten dazu bringen müsste, Hinweise zu geben. Erstens, wo ist denn dieses Sofa? Also in dieser Szene, wo er die Nudeln isst, wenn man sich dieses Foto mal anguckt, da hast du so viele Merkmale, wie diese Wohnung aussieht. Die Menschen, die diese Wohnung kennen, die müssten das eigentlich erkennen. Dann sind das unterschiedliche Hunde. Ich bin selber nun alles andere als ein großer Hundefreund, aber ich unterstelle mal, Hundehalter untereinander haben einen Blick dafür und erkennen auch Hunde wieder und insbesondere andere Hundehalter mit mehreren Hunden. Ich habe den Eindruck, auch über die Hundemarke, die einer dieser Hunde hat, da sind die Ermittler intensiv am Nachdenken. Und ich habe den sehr deutlichen Eindruck, dass die Ermittler noch eine ganze Reihe weiterer Hinweise gefunden haben, von denen wir noch nichts wissen. Also ich glaube, Burkhard Garwig wird es in den nächsten Tagen extrem schwer haben, sich weiter zu verstecken. Interessant ist, dass wir von Ernst Volker Staub noch so überhaupt nichts gehört haben in der Verhandlung. Da gab es ja in Wuppertal den großen Fehlalarm. Das war aber ganz klar einfach eine falsche Spur. Insgesamt habe ich aber den Eindruck, die Ermittler haben gerade wirklich eine Menge zu tun, gerade auch, weil die Wohnung von Daniela Klette eine ganze Reihe von Anhaltspunkten gegeben hat, nach denen man sich jetzt orientieren kann und wie man weiter suchen kann. Also, dass die jetzt noch mal 30 Jahre weg sind, ich kann es mir nicht so richtig vorstellen.
Hochspannend. Holger, danke dir für die Schilderung.
Sehr gerne.
Und ich kann nicht mit Holger Schmidt sprechen, ohne auf seinen fantastischen Podcast aufmerksam zu machen, den er selber macht. Sprechen wir über Mord. Gemeinsam mit dem ehemaligen Bundesrichter Thomas Fischer dröselt er wahre Verbrechen auf. Zu finden in der ARD-Mediathek und natürlich überall sonst, wo es Podcasts gibt. Lohnt sich. Und wenn ich schon dabei bin, mein zweiter Hörtipp, Stefan Detjen in der neuesten Folge des Deutschlandfunk-Politik-Podcasts, wo die Kollegen im Hauptstadtstudio anhand der Berlinale darüber diskutieren, wann Israel-Kritik antisemitisch ist und wann nicht. Hochspannend. Justina Bronska stand als Redakteurin hinter mir und vor mir und neben mir in dieser Folge. Und ich bin Philipp May. Bis bald und tschüss. Na, die E-Mail-Adresse, die hätte ich jetzt fast vergessen. dertag@deutschlandfunk.de. Also, wenn Sie Anmerkungen haben, bitte schreiben Sie gerne hierhin. Jetzt aber, bis bald und tschüss.